Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirr. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Sendungen werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 9. März 2022, gleich dem 18. Es waren 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Iran an Frontlinie im Kampf gegen Menschenschmuggel und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Martyrium zweier Verteidiger des Heiligen Schreins durch zionistischen Raketenangriff nahe Damaskus. Bereitschaft zionistischen Regimes an Nordgrenzen aus Angst vor Irans Reaktion. Und Außenminister Irans und Republik Aserbaidschan telefonieren über bilaterale und regionale Beziehungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Martyrium zweier Verteidiger des Heiligen Schreins durch zionistischen Raketenangriff nahe Damaskus. Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden gab am Dienstag den Märtyrertod von zwei Verteidigern des Heiligen Schreins durch einen Raketenangriff des zionistischen Regimes auf den Stadtrand von Damaskus bekannt. Am frühen Montag gegen 5 Uhr hat das zionistische Regime südlich von Beirut einen Raketenangriff auf die Umgebung von Damaskus gestartet, der von der syrischen Luftverteidigung beantwortet wurde. Die Öffentlichkeitsabteilung der Revolutionsgarden gab in ihrer Erklärung bekannt, nach dem verbrecherischen Raketenangriff des zionistischen Regimes auf die Außenbezirke von Damaskus starben die Verteidiger des Heiligen Schreins in Damaskus, Oberst Ehsan Kerbalaipur und Oberst Murtaza Said Nejad, den Märtyrertod. In dieser Erklärung wird den Angehörigen und Familien dieser Märtyrer kondoliert und betont, zweifellos wird das zionistische Regime für dieses Verbrechen bezahlen. Zionistische Kampfjets starten regelmäßig Raketenangriffe auf Ziele in Syrien, indem sie den libanesischen Luftraum oder die besetzten Golanhöhen benutzen. Die im Libanon stationierte UN-Friedenstruppe hat wiederholt berichtet, dass das zionistische Regime täglich gegen die UN-Resolutionen verstößt und den libanesischen Luftraum verletzt. Das syrische Außenministerium hat kürzlich eine Erklärung abgegeben, in der es die Angriffe des zionistischen Regimes auf Syrien verurteilt und erklärt, dass Damaskus alle legitimen Mittel einsetzen werde, um auf die Aggressionen des zionistischen Regimes zu reagieren. Das zionistische Regime zielt immer auf Stellungen der syrischen Armee und Infrastruktur, um Terroristen zu unterstützen. Bereitschaft zionistischen Regimes an Nordgrenzen aus Angst vor Irans Reaktion. Medienquellen berichteten, dass das zionistische Regime aus Angst vor einer Reaktion Irans auf seinen jüngsten Angriff auf Außenbezirke von Damaskus Bereitschaft ausgerufen hat. Nach Angaben des palästinensischen Informationszentrums ist die israelische Armee an der Nordgrenze der besetzten Gebiete in höchster Alarmbereitschaft und befürchtet eine mögliche iranische Reaktion nach dem jüngsten zionistischen Angriff auf Außenbezirke von Damaskus, sagte Roy Sharrat, ein Militäranalyst des hebräischsprachigen Radiosenders Combat am Mittwoch. Zionistische Kampfjets fliegen regelmäßig Raketenangriffe auf Ziele in Syrien, indem sie den libanesischen Luftraum oder die besetzten Golanhöhen benutzen. Das iranische Außenministerium hat das verbrecherische Vorgehen des zionistischen Regimes, wie Besetzung und terroristische Angriffe sowie den Raketenangriff auf die Außenbezirke von Damaskus scharf verurteilt. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte in einer Erklärung, dass der Raketenangriff des zionistischen Regimes auf die Außenbezirke von Damaskus, bei dem 2 Mitglieder der islamisch-iranischen Revolutionsgarde getötet worden seien, sicher nicht unbeantwortet bleiben werde. Khatibzadeh fügte hinzu, das israelische Apartheid-Regime für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen, ist eines der Ziele des Widerstands in der Region. Außenminister Irans und Republik Aserbaidschan telefonieren über bilaterale und regionale Beziehungen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian und der aserbaidschanische Außenminister Ceyhun Bayramov sprachen am Dienstagabend telefonisch über die Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sowie über die Entwicklungen in der Ukraine. Bei diesem Telefonat sagte Amir Abdullahian anlässlich des 30. Jahrestags der diplomatischen Beziehungen: Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern haben jetzt ein fortschrittliches Stadium erreicht. In Bezug auf die Entwicklungen in der Region Südkaukasus sagte er, dass das gemeinsame Ziel der beiden Länder Stabilität und Frieden in dieser Region sei, und äußerte die Hoffnung, dass die verbleibenden Probleme zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Armenien vorausschauend und ohne ausländische Intervention gelöst werden. Der iranische Außenminister betonte auch die Notwendigkeit, angesichts der Zunahme des Verkehrs zwischen Teheran und Baku, die Grenze zwischen beiden Ländern wieder zu öffnen, sowie die Bereitschaft Irans, die Beziehungen im Wirtschafts- und Energiebereich auszubauen. Amir Abdullahian wies auch auf die baldige Sitzung der bilateralen Wirtschaftskommission hin und betonte die Ernsthaftigkeit der iranischen Seite, positive Ergebnisse aus dieser Kommission zu erzielen. Bei diesem Telefonat brachte der Außenminister der Republik Aserbaidschan seine Zufriedenheit mit der Entwicklung der Zusammenarbeit in den letzten Monaten zum Ausdruck und begrüßte die Einberufung der bilateralen Wirtschaftskommission. Unter Hinweis auf den 30. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Teheran und Baku bewertete er das Niveau der Beziehungen zwischen beiden Ländern als wachsend. Die 15. Sitzung der gemeinsamen Wirtschaftskommission beider Länder soll in Kürze in Baku stattfinden. Europäische Troika. Wir stehen kurz vor Abschluss des Abkommens in Wien. Großbritannien, Frankreich und Deutschland teilten gestern in einer gemeinsamen Erklärung bei einem Treffen des IAEA-Gouverneursrates mit, dass beide Seiten kurz vor dem Abschluss einer Einigung bei den Wiener Gesprächen stünden. Die drei Länder forderten Iran auf, das Nuklearabkommen wieder umzusetzen, ohne zu erwähnen, was die westlichen Länder in Bezug auf das JCPOA-Abkommen unternehmen müssen. Zuvor haben der US-amerikanische und russische Delegierte eine Erklärung bei der IAEA-Gouverneursratssitzung vorgelesen. Die USA behaupteten, es sei nicht mehr viel Zeit für Diplomatie mit Iran, und der russische Gesandte hob die Ernsthaftigkeit Irans bei den Wiener Gesprächen hervor. Anne-Claire Legrand, die Sprecherin des französischen Außenministeriums, sagte laut AFP-Bericht am Dienstag, das Atomabkommen mit dem Iran ist sehr nahe vor dem Abschluss und Verzögerungen bei den Verhandlungen gefährden das Abkommen zur Wiederbelebung des JCPOA. Wir stehen einer Einigung sehr nahe und es ist notwendig, die Verhandlungen abzuschließen, fügte Legrand hinzu. Besatzungsaktion der Vereinigten Arabischen Emirate, Ansiedlung von Israelis auf Insel Socotra. Bei ihrer jüngsten Besatzungsaktion haben die Vereinigten Arabischen Emirate einen Plan für den Bau von Wohnkomplexen für Zionisten auf der jemenitischen Insel Socotra auf den Weg gebracht. Laut Yemeni News gaben verantwortliche Quellen aus der zurückgetretenen jemenitischen Regierung am Mittwoch bekannt, dass das emiratische Khalifa bin Zayed Institut die Umsetzung eines Plans für den Bau von Wohneinheiten für israelische Offiziere, Soldaten und Militärexperten auf der jemenitischen Insel Socotra auf einer gemeinsamen Militärbasis der Vereinigten Arabischen Emirate gestartet habe. Dies geschieht, während in den vergangenen Wochen Dutzende israelische Familien, getarnt als Touristen, auf die jemenitische Insel gekommen sind. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8, Mashhad und Isfahan jeweils 12, Shiraz 15 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Eigentlich ist das Atomabkommen mit Iran und den Vetomächten des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland mit dem EU-Außenminister als Koordinator unterschriftsreif, heißt es. Da kommt praktisch in letzter Sekunde Russland mit weiteren Bedingungen, weil plötzlich kriegerische Stimmung herrscht und die US-geführte NATO mit gewaltigen Sanktionen hantiert, zum Teil schärfer als die Iran-Sanktionen, die bisher den Maßstab für Härte gesetzt hatten. Darüber spricht der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, und beleuchtet Möglichkeiten künftiger Entwicklungen. Hören Sie den dritten und letzten Teil unseres Interviews.
Herr Hotel, lassen Sie mich hier eine Stellungnahme aus dem Iran auch zitieren bezüglich der russischen Forderung. Da hieß es aus inoffiziellen Stellen, diese Forderung Russlands Ziele auf die Sicherung eigener Interessen in anderen Regionen ab. So hört man jedenfalls im Iran. Also, das heißt, es gibt auch im Iran, innerhalb des Irans, Bedenken gegen diese russische Forderung. Wie kommt man hier weiter?
Man könnte sich ganz einfach überlegen, dass man unter den Verhandlungsteams sich sagt, gut, wir sehen das Interesse Russlands an der Stelle. Wir werden, damit das Ganze leben kann, jetzt nicht hieran etwas scheitern lassen und würden dann einfach so fortfahren, dass die Russen ihre Geschäfte ohne eine Absicherung mit dem Iran fortsetzen und dass dann der Iran seine Geschäfte auch fortsetzen könnte, wie zum Beispiel eben bisher mit China, das ja auch außerhalb der Sanktionsregimes läuft. Und auf diese Art und Weise könnte man zu einem allgemeinen Laissez-faire kommen, also zu einem allgemeinen Gewähren lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Die Amerikaner sind allerdings im Moment nicht besonders freundlich, auf Russland zu sprechen, sodass das schwierig werden könnte mit diesem Gewähren lassen, was Russland anbetrifft. Und da muss man dann einfach versuchen, miteinander klarzukommen. Es ist ja das, was Russland gefordert hat, auch nur eine Forderung. Ob das so wird, steht ja in den Sternen, das weiß man nicht. Und das kann man jetzt sich bemühen hinzukriegen. Wenn man es aber nicht hinkriegt, ist die Frage, was passiert dann?
Herr Hostel, in Wien wurde auch über ein Teilabkommen gesprochen. So etwa, dass ein Teil des im Ausland eingefrorenen Vermögen des Irans freigegeben werden gegen äh, 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 gegen Zusagen Iran, dass Iran ein Teil dieser seine Tätigkeiten zurückfährt. Nicht alles, sondern so ein Teil. Das ist auch ein Thema in Wien gewesen. Ja. Aber wie soll das vorangehen? Wie stellt man dann sich vor? Wie soll dann hier weitergehen?
Das sind ja Dinge, die sind eine komplizierte Balance. Nun hat sozusagen Washington im Zusammenspiel mit dem Iran vor der Wiener Atombehörde, in diesem Atomfall eben, eine ziemlich erhebliche Praxis entwickelt. Man hat sich einfach sozusagen aneinander gewöhnt als Verhandlungspartner um dieses Atomabkommen. Und man ist in der Lage, denke ich, auch sehr detaillierte und sehr genaue Überlegungen in solche Verhandlungen einzubeziehen. Und es könnte sein, dass sozusagen das JCPOA, das Joint Comprehensive Protocol of Action, wie dieser Vertrag ja eigentlich heißt, dass man dieses Vertragswerk praktisch nur als eine Hülle nimmt, in der aber dann verschiedene Dinge passieren, über die man sich vorher irgendwie geeinigt hat. Die stehen aber nicht alle im Vertrag, sonst wäre der Vertrag vielleicht 5000 Seiten lang, niemand weiß das. Aber das war mein Eindruck schon 2015, dass die Obama-Gespräche mit der damaligen iranischen Regierung deutlich detaillierter waren als das Abkommen nachher. Und diese Art Verfahren, ich finde das alles total gut. Ich finde es toll, ich sehe das sehr positiv, dass Iraner und Amerikaner an einem Tisch sitzen, stellen fest, oh, der andere ist weder blöd noch primitiv, noch kann man, mit dem nicht reden, sondern sie stellen fest, wir, Washington, wir wollen was und treffen auf ziemlich kluge Iraner, die Wege zeigen, aber auch bestimmte Dinge wollen und wir können nicht von der Hand weisen, dass die Iraner das vielleicht zum Recht wollen. Und dann ist Amerika darauf eingegangen und dann gab es eben diesen Vertrag. Und manchmal denke ich, was Trump auch gestört hat, in seinem sehr, sehr hart pro-zionistischen Kurs war, vor allen Dingen dieses Verständnis, das dahinter lag, hinter dem Abkommen, gar nicht so sehr das Abkommen selbst. Das hat er als schlechtestes Abkommen und so mit seiner üblichen wüsten Sprache scharf kritisiert. Aber im Grunde genommen ging es seinen zionistischen Beratern an der Stelle vermutlich darum, dass man das gute Einvernehmen zwischen iranischen und amerikanischen Verhandlern stören wollte. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht ein bisschen zugrunde liegen. Und die beiden Administrationen, die beiden Regierungen in den USA, die macht dieses sehr hartlinige amerikanische Vorgehen unter Trump, das macht die nicht weiter mit, das möchten die nicht fortsetzen. Die haben auch Israel sonst im Zusammenhang mit seinen Bewegungen in Palästina, Unterdrückung, Häuserbau, Ausradieren sozusagen von palästinensischer Präsenz in Jerusalem und so weiter. Das hat Joe Biden alles nicht weiter mitgemacht und das nicht fortgesetzt und hat das also scharf heruntergedreht gegenüber der Trump-Zeit. Die Israelis, wie wir wissen, machen ja noch weiter. Aber da ist ein vollkommen anderer Kurs tatsächlich gekommen gegenüber Trump und der hat auch das Verhältnis zum Iran entspannen helfen. Denn es ist ja vor allen Dingen in Tel Aviv, das ein weiteres Abkommen nicht möchte und dagegen so scharf geschossen hat, bis es gemerkt hat, das ist unklug, das neue Washington unter Joe Biden geht darauf nicht ein. Das ist also auch so eine komplizierte Situation und auch hier könnte es dazu kommen, dass bei intelligenter Zusammenarbeit zwischen iranischen und amerikanischen Verhandlungspartnern tatsächlich ein etwas weicheres Verfahren denkbar wird, wo man eben diese Hülle Atomabkommen etwas, dehnbarer gestaltet. Die sitzt nachher wie so eine Art Trainingsanzug und folgt den Bewegungen. Und das ist allerdings beidseitig sozusagen grundsätzlich okay, solange eben Amerika bekommt, was Amerika will, nämlich iranisches Öl. Und kann damit Russland weiter unter Druck setzen. Und vermutlich wird es den nicht ungeschickten iranischen Verhandlungsführern gelingen, auch russische Bedenken irgendwie einzubauen, sodass man das Ganze nicht so hart fahren muss. Aber das ist tatsächlich eine Hürde geworden hier im Betrieb. Und muss man schauen, was jetzt eigentlich überwiegt. Will man amerikanischerseits dem Iran freiere Hand geben, seine Dinge mit Russland zu klären? Oder möchte man das sehr hart fahren und den Iran zwingen, versuchen dabei, die beiden Länder Iran und Russland auseinanderzubringen? Diese Dinge stehen jetzt noch an und können eigentlich das fast unterschriftsreife Abkommen mit dem Iran, wenn man den Medien glauben darf, und ich denke, das könnten wir, das fast unterschriftsreife Protokoll könnte hier noch ein bisschen, wie soll man sagen, aufgehalten werden. Das erscheint jetzt möglich.
Vielen Dank, Herr Hostelt, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Schrockny.
Ja, danke schön.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Neben der Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit nimmt auch die Zuverlässigkeit und Pfandtreue einen wichtigen Platz in der islamischen Kultur ein. Die Zuverlässigkeit ist so bedeutend, dass Gott der Allmächtige spricht: Allah befiehlt euch, anvertraute Güter ihren Eigentümern wieder auszuhändigen. So steht es im Vers 58 der Sure 4 Nisa. In diesem Vers ist allgemein von anvertrauten Gütern die Rede, ohne dass irgendwelche Einschränkungen gemacht werden. Korankommentatoren und Sachkundige haben daher gesagt, dass unter Amanat, den anvertrauten Gütern, Verschiedenes zu verstehen ist, von anvertrauten Geheimnissen, Sachgütern oder Geldern bis zu verantwortungsvollen Posten und religiösen, politischen, kulturellen, wirtschaftlichen und militärischen Angelegenheiten, mit denen jemand betraut wurde. Daher sind verantwortungsvolle Aufgaben, falls der Mensch nicht kompetent ist, sie zu behalten, an diejenigen zu übergeben, denen diese Positionen gebühren. Und falls jemand dies nicht tut, hat er zweifelsohne nicht das Prinzip der Pfandtreue eingehalten und sogar einen Verrat an seiner Gesellschaft begangen. Ein besonderes Attribut der Propheten Gottes bestand darin, dass sie die Zuverlässigkeit schmückte. Sie galten als zuverlässig und die Bevölkerung vertraute ihnen. Der geehrte Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, war sogar schon bevor er in der Zeit der Ignoranz zu den Menschen, das heißt in jener Zeit, wo nichts von moralischen und menschlichen Werten zu verspüren war, ausgesandt wurde, als Mohammed Amin, Mohammed der Zuverlässige, bekannt, weil er absolut vertrauenswürdig war. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, ist in der Schule des Propheten aufgewachsen. Er hat über den Sinn der Aussendung der Propheten gesagt: Wahrlich, Gott, der Allmächtige und Erhabene, hat keinen Propheten zur Mission berufen, ohne dass dieser die zwei wertvollen Attribute Ehrlichkeit und Pfandtreue besessen hätte. Aus Usul-e-Kafi. Aber nicht nur die Propheten, sondern auch Menschen, die aufgrund von wahrer Erkenntnis an Gott und seine Botschafter glauben, müssen sich wie diese mit moralischen Werten wie die Fantreue und Zuverlässigkeit schmücken. Sie sollen sich an den Propheten ein Vorbild nehmen. Im Koran werden in der Sure Mu'minun, Sure 23, mehrere gute Eigenschaften der Gläubigen genannt, die sich auf ihr Gott dienen, sowie ihre Moral und Sittsamkeit beziehen. Und über die Zuverlässigkeit und Pfandtreue heißt es dann im Vers 8 dieser Sure über sie. Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtung Acht geben und Verantwortung verspüren, sie zu wahren. So lautet auch der Vers 32 der Sure 70, Mu'arij. Es gibt Leute und Ideologien, die die Moral einschränken und von Bedingungen abhängig machen oder die moralischen Werte wie Instrumente handhaben und nur, wenn es in ihrem Interesse ist, sich an diese Werte halten. Aber falls sie jemanden begegnen, dem gegenüber sie Feindschaft hegen, kehren sie den Werten den Rücken zu. Im Gegensatz dazu fordert der Islam seine ernsthaften Anhänger hinsichtlich der Einhaltung der moralischen Prinzipien, darunter der Verantwortung gegenüber anvertrauten Gütern auf, keinen Unterschied zu machen zwischen Freund und Feind. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, sagt hierüber: Fürchte Gott und gib ein anvertrautes Gut demjenigen zurück, der dich für vertrauenswürdig erachtet hat. Dann, fügte der Imam hinzu, hätte der Mörder von Ali, dem Anführer der Gläubigen, mir ein Gut anvertraut, hätte ich es ihm ohne zu zögern ausgehändigt. Aus Amali al-Sadur. Der gleichen Quelle entnehmen wir unter Hadith 5. Gibt ein vertrautes Gut an seinen Besitzer zurück, selbst wenn er der Mörder des Hussein ibn Ali sein sollte. Leider gibt es eine Gruppe von Heuchlern und Opportunisten, die sich gläubig stellen, um andere zu betrügen und alle Prinzipien des Glaubens und der moralischen Werte mit Füßen treten. Der Koran äußert sich zu einer solchen verwerflichen Eigenschaft in der Sura 8 an Fall im Vers 27 wie folgt: O die ihr glaubt, verratet nicht Allah und den Gesandten und handelt nicht wissentlich verräterisch in Bezug auf die euch anvertrauten Güter. Inspiriert von dieser Botschaft des Korans müssen wir wachsam und klug uns davor hüten, auf den Betrug der Heuchler hereinzufallen. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, hält einen klaren Ratschlag dazu bereit, wenn er sagt: Lasst euch nicht vom Fasten und Gebet einiger Leute täuschen. Wie oft kommt es vor, dass jemand sich nur an sie gewöhnt und Gefallen daran gefunden hat. Daher beurteilt diese Leute nicht danach, sondern stellt die Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Treuhandschaft auf die Probe und beurteilt danach. Bei der Beurteilung von Personen müssen wir also jegliche Oberflächlichkeit beiseite lassen und mit Scharfsinn ihr Vorgehen untersuchen. Dies insbesondere bei Leuten, die Glauben und moralische und religiöse Werte nur vortäuschen und nichts anderes als einen Verrat an den anderen vorhaben. Der Koran hat in zahlreichen Versen das gefährliche Wesen der böswilligen Heuchler entlarvt. Ein Beispiel sind die Verse 8 und 9 der Sure 2, Barare. Sie lauten: Unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sind sie nicht gläubig. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen, aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Der Prophet Gottes, Salawatullah alai, hat, inspiriert von der Offenbarung Gottes, den angeblichen Glauben von Heuchlern dementiert und gesagt, wer nichts von dem Geist der Fantreue besitzt, hat keinen Glauben. Aus Biharul Anwar. Der Prophet, Salawatullah alai, hat auch gesagt, jemand, in dessen Auge die Fantreue und Zuverlässigkeit wertlos ist, gehört nicht zu uns. Er hat nicht begriffen, was es heißt, Muslim zu sein. Ebenfalls aus Baharul Anwar. Zusammengefasst lässt sich abschließend sagen, dass wahre Muslime sich an zwei Grundsätze halten. Sie sind wahrhaftig und ehrlich und zuverlässige Treuhänder. Es sind diese beiden herausragenden Eigenschaften, welche sie von den Leuten, die gottesdienstliche Werke und religiösen Glauben nur vortäuschen, unterscheidbar machen. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Umid Voran, gesungen von Alireza Assar.
سلیمانم کنگشتریم دادی وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد از حد شب شد دردم در عشق سفر کردم یا رب چه سعادت ها که از این سفرم آمد بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد نومید مشد جانا امید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Iran an Frontlinie im Kampf gegen Menschenschmuggel und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. Menschenschmuggel ist eines der am besten organisierten Verbrechen der Welt und es muss einen kollektiven Willen geben, dagegen vorzugehen. Obwohl in diesem Zusammenhang die UNO-Konvention für Drogen- und Verbrechensbekämpfung UNTOC und sein Zusatzprotokoll Programme in dieser Hinsicht präsentiert haben, hat aber die Doppelstandardpolitik der Vereinigten Staaten und einiger europäischer Länder das Erreichen gemeinsamer Ziele in diesem Bereich verhindert. Majid Takht-Ravanchi, Botschafter und ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen in New York, forderte die internationale Gemeinschaft kürzlich auf, einem UN-Treffen des Ausschusses gegen Menschenschmuggel und organisierte Kriminalität auf, den Ländern angemessene und wirksame technische Hilfe zur Verfügung zu stellen, um dieses Verbrechen wirksam zu bekämpfen. Bei diesem Treffen erläuterte Takht-Ravanchi die Verpflichtungen des Iran im Bereich der Bekämpfung des Menschenschmuggels und hob die Rolle der UNO-Unterorganisationen, insbesondere des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung UNODC, hervor. Die Islamische Republik Iran hat als eine der ersten Unterzeichnerstaaten dieser Konvention die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Bestimmungen dieser Konvention und ihrer Änderungen mit dem Ziel der Bekämpfung des Menschenhandels umzusetzen. In diesem Zusammenhang hat das Parlament der Islamischen Republik Iran 2018 das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ratifiziert. Auf nationaler Ebene werden verschiedene Gesetze, Rechtsinstrumente und Verordnungen umgesetzt, um Fälle im Zusammenhang mit Menschenschmuggel zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen. Um die ergriffenen rechtlichen Maßnahmen zu vervollständigen, wurde dem Parlament der Islamischen Republik auch ein Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes gegen den Menschenschmuggel zur Genehmigung vorgelegt. Der Gesetzentwurf konzentriert sich auf die Definition des Menschenschmuggels, einschließlich aller seiner wesentlichen Elemente, als definitive Straftat unter Berücksichtigung seiner erschwerenden Umstände, wie zum Beispiel des Schmuggels mit Frauen und Kindern. Die Nationale Kommission zur Bekämpfung des Menschenschmuggels wurde ebenfalls vom Innenministerium in Form einer Reihe von Durchführungs- und Überwachungsmaßnahmen eingerichtet, um eine Reihe von Richtlinien, Strategien und Programmen im Zusammenhang mit Menschenschmuggel umzusetzen und diese Maßnahmen zu überwachen. In dieser Hinsicht kämpft die iranische Polizei entschlossen gegen organisierte kriminelle Gruppen, obwohl sie aufgrund der unterdrückerischen US-Sanktionen keinen Zugang zu den notwendigen Instrumenten und Ressourcen hat. Mahmoud Abbasi, stellvertretender Justizminister für Menschenrechte und internationale Angelegenheiten, sagt: Iran forderte bei einem Treffen der Justizminister in Shanghai ein vierseitiges Abkommen, ein Vorschlag, der begrüßt wurde. Iran befindet sich auf der Transitroute des Menschenhandels. Der Ausdruck Schleusung von Migranten, Menschenschmuggel, bezeichnet die Herbeiführung der unerlaubten Einreise einer Person in einen Vertragsstaat, dessen Staatsangehörige sie nicht ist oder in dem sie keinen ständigen Aufenthalt hat, mit dem Ziel, sich unmittelbar oder mittelbar einen finanziellen oder sonstigen materiellen Vorteil zu verschaffen. Der Menschenschmuggel stellt einen Wirtschaftsfaktor der internationalen organisierten Kriminalität dar. Die geschmuggelten Menschen sind regelmäßig einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt. Fast 2,5 Millionen Menschen, die Hälfte davon Kinder, aus Entwicklungsländern, werden jedes Jahr Opfer von Menschenschmuggel. Der Hauptzweck des Menschenschmuggels ist die sexuelle Ausbeutung, aber in den Vereinigten Staaten werden diese Menschen für harte Arbeit ohne Bezahlung, ohne wöchentliche Pausen und mit sehr langen Arbeitszeiten eingestellt. In einem Interview mit der deutschen Zeitung Die Welt weist auch EU-Kommissarin für Inneres Cecilia Malmström auf das Phänomen in Europa hin und sagt: Es ist kaum zu glauben, aber in den EU-Ländern leben Zehntausende von Menschen, die wie Waren gekauft und verkauft werden. Es ist eine bittere Realität, dass Menschenhandel überall um uns herum und uns nah ist und viel mehr als wir denken. Von den Vereinten Nationen veröffentlichte Statistiken bestätigen, dass das endgültige Ziel der Hälfte der ungefähr 3 Millionen Fälle von Menschenschmuggel, die jährlich weltweit auftreten, die Vereinigten Staaten und Europa sind und dass ungefähr 50% der Einnahmen in Milliardenhöhe aus dieser schmutzigen Industrie den US-Amerikanern gehört. Dies bestätigen auch Studien des Nationalen Zentrums für die Untersuchung des Menschenhandels, NHTRC, das mit der Bekämpfung des Menschenhandels beauftragt ist. Zweifellos müssen die Ursprünge des Menschenhandels auf die einseitige, interventionistische, aggressive, rassistische und terroristische Politik zurückgeführt werden, an der die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten beteiligt sind. Mit so einem Hintergrund wirft das US-Außenministerium der Islamischen Republik Iran vor, die Mindeststandards zur Beseitigung des Menschenhandels nicht zu erfüllen. In einem kürzlich erschienenen Bericht des Außenministeriums wird behauptet, dass Iran keine ausreichenden Anstrengungen unternommen habe, um den Menschenschmuggel einzudämmen, seine Transparenz in Bezug auf Strategien oder Aktivitäten zur Bekämpfung des Menschenhandels nicht erhöht und sich nicht sichtbar bemüht habe, mit NGOs im Kampf gegen den Menschenschmuggel zusammenzuarbeiten. Diese unrealistischen Berichte des Außenministeriums kommen, während Untersuchungen offizieller US-Behörden zeigen, dass jedes Jahr mehr als 100.000 minderjährige Mädchen in den Vereinigten Staaten zum Zweck der sexuellen Sklaverei gehandelt werden. Selbst in der US-Hauptstadt Washington werden Mädchen im Teenageralter, einige erst 13 Jahre alt, zum Zweck der sexuellen Sklaverei gehandelt. Trotz US-Behauptung gehört die Islamische Republik Iran zu den Ländern, die seit vielen Jahren Gesetze zur Bekämpfung des Menschenhandels erlassen haben. Die Verfassung der Islamischen Republik Iran betont in Artikel 156 ausdrücklich die Straftatverhütung. Demnach hat Iran ernsthafte Maßnahmen ergriffen, um dieses unmenschliche Phänomen zu bekämpfen. In dieser Hinsicht wurde die Unterstützung des Iran, insbesondere für die Bürger Afghanistans, wiederholt von unabhängigen europäischen Institutionen und den Vereinten Nationen gelobt. Die hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen UNHCR im Iran, Sivanka Dhanapala, erklärte auf einer Konferenz anlässlich des 20. Juni, Internationaler Flüchtlingstag, die Islamische Republik Iran mit ihrem Geist des Friedens und der Menschlichkeit, der ihre religiösen Lehren widerspiegelt, hat Asylbewerbern immer über internationale Verträge hinaus gedient. Die internationale Gemeinschaft erwartet, dass die Täter und Verursacher der menschenverachtenden Politik und Aktionen, die das Phänomen des Menschenschmuggels in der Welt verursacht und verstärkt haben, identifiziert und angemessen behandelt werden. Die Verantwortung der Regierungen in dieser Hinsicht ist offensichtlich und Washington kann sich der Verantwortung nicht entziehen, indem es in dieser Hinsicht falsche und unbegründete Anschuldigungen vorbringt und andere Länder beschuldigt. Viele Einwanderer, deren Traumziel Amerika ist, werden, wenn sie nicht in den Meeren ertrinken oder die Kälte und Hitze der Berge und Wüsten überleben, schließlich Menschenhändlern zum Opfer fallen und den Rest ihres Lebens damit verbringen, über ihre verlorenen Träume nachzudenken. Thank you. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.